Gottes Segen auch nochmal von mir, liebe Brüder. Ich freue mich, dass ich heute so ganz spontan euch hier dienen darf. Wirklich sehr spontan. Am Mittwoch habe ich eine Sprachnachricht von Björn bekommen, ob ich da nicht aushelfen kann. Und es soll um den berühmten Vers Philipper 1,21 gehen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, zumindest nach der Luther-Übersetzung. Und Nils, erzähl doch mal was über Nachfolge und Licht sein und so. Ich sag, ja, am Mittwoch. Und da gibt es dann so viele namhafte Theologen, die ganze Bücher reingeschrieben haben über Nachfolge. Und ich darf jetzt hier euch ein bisschen was, zumindest anhand dieses Verses, einen kleinen Einstieg geben, weil es, wie das ja schon rauskommt, ein Riesenthema ist, Nachfolge. Ja, auch nochmal dazu, zu dem Buch, einfach, dass ihr es mal gesehen habt und nicht zu vergessen, es ist in der Arche Mediathek auf jeden Fall erhältlich, dass ihr auch gleich wisst, wo ihr das, wenn ihr das haben wollt, kaufen könnt. Aber zu meiner Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat, später auch einfach noch ein bisschen mehr. Ein Vers, Philipper 1,21, den glaube ich jeder kennt, jeder Christ schon mal gehört hat. Wobei mir dabei aufgefallen ist, dass man sich wirklich da mehr auf den zweiten Teil des Verses irgendwie fokussiert. Sterben ist mein Gewinn. Da geht so, hatte ich so im Gefühl, zumindest bei mir, dass so der erste Teil, Christus ist mein Leben, dabei so ein bisschen hinten rüberfällt. Aber wenn wir uns das mal wirklich vor Augen halten, was das bedeutet, und das möchte ich halt auch heute mit euch durchgehen, Christus ist mein Leben. Und das ist mächtig. Und damit ihr auch wisst, aus welcher Situation heraus Paulus das geschrieben hat, wir haben das schon von Björn gehört, das ist Paulus gewesen, der aus Rom, aus der Gefangenschaft geschrieben hat an die Philipper und zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal wusste, ob er freigelassen wird oder ob er hingerichtet wird. Das stand noch im Raum. Und ich finde, das macht den gesamten Vers noch viel kraftvoller. Wenn man jetzt vor Augen hat, Paulus weiß nicht, ob er freigelassen wird und noch weiter leben kann oder ob er vielleicht sogar wegen seines Bekenntnisses an Jesus Christus hingerichtet wird und sterben muss. Und aus dieser Situation sagt er, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Auch noch wichtig im Kontext zu wissen, an wen er das schreibt. Er schreibt das an die Brüder und Schwestern, an die Gemeinde in Philippi. Philippi war eine römische Kolonie in Mazedonien, heute Griechenland. Und weil es halt eine römische Kolonie war, war es stark geprägt von dem Kaiserkult. Also es wurde der Kaiser als Kyrios, als Herr verehrt. Und genau dort bekannten Christen, Jesus ist der Herr. Ihr seht, das ist ziemlich brisant. Ja? Politisch sehr gefährlich. Denn wer Jesus als Herrn bekannte, stellte sich komplett gegen die Kultur seiner Stadt, in dem Fall Philippi, und auch gegen den Kaiser. Denn das hat den Kaiser gar nicht geschmeckt, dass jemand anderes als Kyrios verehrt wurde als er selbst. Und das brachte die Christen dort in Philippi wirklich in eine Situation, wo sie unter Druck standen, auch Ausgrenzung erleben mussten und teilweise auch Leiden. Also Paulus schreibt diesen Brief nicht an eine bequeme Gemeinde, sondern an Christen, die für die Nachfolge echte Kosten hatten. Es hat ihnen was gekostet, Jesus zu bekennen. Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, lesen wir in der Apostelgeschichte 16, die Verse 7 bis 10 und die Verse 14 bis 15, da sehen wir, dass Paulus eigentlich in eine andere Region wollte, aber der Geist ihn aufgehalten hat und ihn in einem, durch einen Traum nach Philippi, nach Mazedonien geschickt hat. Und dort ist über eine Händlerin, über Lydia, die erste Bekehrte war in dieser Stadt, eine Gemeinde erwachsen in ihrem Haus. Und Philippi ist wirklich die erste Gemeinde auf europäischem Boden gewesen. Das so als Hintergrund zu diesem Vers. Ich möchte einen Vers vorher noch lesen, den Björn auch schon gelesen hatte, aber ich möchte da ein bisschen drauf eingehen. Im Vers davor, da schreibt er, oder fangen wir mal an 19 an, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, und jetzt kommt es, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Ich meine, ich glaube, jeder von uns ist schnell dabei zu beten, Herr, bitte verherrliche dich in meinem Leben. Oder? Das hat doch jeder von uns schon mal gebetet. Paulus betet das auch, aber er betet das nicht nur, sondern er betet, nein, Herr, verherrliche dich auch in meinem Sterben. Wenn es dir gefällt, Herr, und mein Tod zu deiner Ehre dient, ja, dann lass mich auch sterben zu deiner Ehre. Es geht Paulus nicht um Sicherheit. Es geht ihn auch nicht um Komfort. Es geht ihn auch nicht um ein langes Leben. Für ihn ist das höchste Ziel, Christus soll verherrlicht werden. Und ich sage euch ganz ehrlich, in meinen Lebensplänen gerade, spielt Sicherheit mit Frau und drei Kindern und vielleicht auch Komfort keine so unwichtige Rolle. Und das hat mich auch herausgefordert. Und ich glaube, das tut es wirklich, wenn man weiß, Herr, wenn es dir dient, dass mein Sterben zu deiner Ehre ist, Herr, dann soll es so sein. Und da sind wir bei komplett echter Nachfolge. Ein Leben, das sich halt eben nicht mehr um sich selbst dreht. Nein, es dreht sich um Christus. Es soll zur Ehre Gottes sein. Christus ist mein Leben. Da sind wir auch schon direkt drinne. In einer neuen Identität. Ich werde jetzt so ein paar Punkte, die theologisch auch mit diesem Vers andocken, mit euch durchgehen. Es ist ein Einstieg. Ich sage es nochmal. Dieses Thema Nachfolge ist so riesig, dass so viele Männer Gottes darüber so viele gute Bücher geschrieben haben. Ich mache hier einen demütigen Einstieg. Ja? Paulus sagt nicht, Christus ist Teil meines Lebens. Oder er sagt auch nicht, Christus verbessert mein Leben. Da sind wir dann bei der berühmten Prosperity Gospel Geschichte, bei dem Wohlstandsevangelium, wo Christus das dein ganzes Leben verbessert. Nein, das sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht, Christus ist mir sehr wichtig in meinem Leben. Nein, auch das sagt er nicht. Er sagt, Christus selbst ist mein Leben. Das bedeutet, Christus ist seine Identität. Christus ist unsere Identität. Er ist unser Leben. Ein Vers, der mir dann natürlich gleich vor Augen kam, der sowieso immer bei mir nachhallt. Die Brüder, die vielleicht die Musik von Real Talk Records und von meinen Brüdern und von mir auch kennen. Wir machen Gospel-Rap, Rap für Jesus. Der Bruder Fong Dao, kennen ja die meisten wahrscheinlich auch von euch, der jetzt nach Vietnam gegangen ist. Er hat einen Song gemacht, der Gottbewusst heißt. Absoluter Hit unter den Geschwistern. Und am Ende dieses Songs zitiert er aus einer Predigt von unserem Pastor Wolfgang, wo Wolfgang einen Bibelvers zitiert und das hat er am Ende seines Songs und das hallt dann so nach und das passt da perfekt und zwar Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und genau so hat er es dann betont. Ja, wir sind in Christus erwählt. Seit wann? Kurz vor unserem Glauben? Oder danach vielleicht sogar erst? Nein. Die Bibel gibt uns Auskunft. Wir sind in Christus erwählt vor Grundlegung der Welt, liebe Brüder. Wir waren schon im Herzen und in den Gedanken Gottes, bevor er diese Welt geschaffen hat. Seitdem sind wir in Christus verbunden, erwählt. Wir sind aber auch mit Christus gestorben. Du bist schon gestorben, in Christus, wenn du in Christus bist. Aber nicht nur gestorben, sondern wir sind mit Christus auferstanden zu neuem Leben. Jetzt schon. Christus ist nicht tot, oder? Ich predige auch oft in Kolumbien, gehe dort in die Gefängnisse und predige und es gibt einen Schlachtruf, da sagt dann eine, Christo! Nee, da sagen die einen, ¿Quién vive? Wer lebt? Und dann schreien alle, Christo! Christo vive! Also, wer lebt? Und dann schreien alle, Christus lebt! Ja? Er ist nicht tot, er lebt! Und weil er lebt, leben wir in ihm, auch jetzt schon. Unser ewiges Leben fängt nicht erst an, wenn wir denn im Himmel oder in der neuen Welt sind, sondern wir sind jetzt schon zu neuem Leben in Christus auferstanden. Auch jetzt, in dieser gefallenen Welt schon. Und Christus lebt in uns. Das ist mächtig, liebe Brüder. Das musste mit rein in das Ganze, denn Christus ist mein Leben, bedeutet alles. Heil, alle Rettung ist alleine nur in ihm. Alle Verheißungen, die wir in Gottes Wort haben, die sind nur in Christus. In ihm haben wir Vergebung, Gerechtigkeit. Nur in ihm gibt es die Hoffnung, die wir haben dürfen. Auf was? Auf ein ewiges Leben. Christus ist unser Leben. Er ist alles, was wir brauchen. Er ist alles, was wir haben. Und ohne Christus haben wir nichts. Mit Christus haben wir alles. Aber er ist auch das wahre Leben. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Im Kolosserbrief. Gott gefiel es, alles durch Jesus zu erschaffen. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Er ist die Lebensquelle. Wir haben es gesungen. Was für ein Lied. Das passt auch wieder alles perfekt. Dank Gott hat er das wieder alles matchend gemacht. Und er ist unsere Lebensquelle. Er ist das ewige Leben. Er ist das wahre Leben. Und dieses wahre Leben, der ewige Sohn Gottes, der von Ewigkeit bis in alle Ewigkeit ist, ist vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen und wurde ein Mensch, so wie du und ich. Das Christkind, was in der Krippe geboren wurde, in einem Stall von Bethlehem, was wir zu Weihnachten feiern. Und warum kam er? Er kam, um das Leben zu leben, das vollkommene Leben zu leben, auf Punkt und Komma das Gesetz Gottes zu leben, was wir nicht leben konnten. Und dann ging er ans Kreuz und trug unsere Schuld, die wir verdient hatten, und gab sein eigenes Leben, damit wir leben. 1. Johannes 5,12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also, mehr schwarz-weiß kann es nicht sein, oder? Seht ihr, mit Jesus kannst du nicht neutral umgehen. Du kannst nicht so ein bisschen Jesus, um ein besseres Leben zu haben. Entweder du bist in Christus und du hast das Leben, oder du bist eben nicht in Christus und dann hast du das Leben auch nicht. Und wenn wir dann zurückgehen zu unserem Vers, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, dann gilt für uns Christen, Leben ist Gewinn, weil Christus unser Leben ist. Und Sterben? Ja, Sterben ist Gewinn, weil wir wissen, wo wir dann hingehen. Wir gehen zu Christus in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit, wo wir mit ihm sein dürfen. Das gilt dann aber auch für die, die ohne Christus sind. Ein Leben ohne Sinn. Ein Leben ohne Christus ist ein Leben ohne Sinn. Man ist lebend tot. Und das Sterben, das führt nicht zur Hoffnung, sondern zum Gericht. Mehr schwarz-weiß, mehr. Es kann nicht krasser auseinander sein, oder? Wie sehr wir Christus brauchen. Mein nächster Punkt ist, wenn Christus mein Leben ist, dann wird die Nachfolge sichtbar. Denn was mein Zentrum ist oder wo mein Schatz ist, sagt ja auch die Bibel, ja, da ist mein Herz, da gehen meine Gedanken drum, da geht meine Zeit für drauf, da werden meine Entscheidungen gefällt, da setze ich meine Prioritäten. Bleiben wir bei dem Beispiel Fußball, das war ja auch am Tisch gerade so ein bisschen Thema. Björn wusste noch nicht, dass ich auch mal ein guter Kicker war. Ja, ich habe es nicht weiter als die Oberliga geschafft, habe bei Viktoria Hamburg hier mal gespielt, habe bei Pauli Zweite mittrainieren dürfen, hatte dann einen Kreuzbandriss, die wollten mich eigentlich haben. Es ging alles vorbei, aber ich habe auch in Flensburg Oberliga gespielt, den Flensburg 08 damals in die Regionalliga geschossen und schon seit kleiner Steppke war Fußball war mein Leben. Fußball, es drehte sich alles nur um Fußball. In der Schule Fußballtraining, dann vor dem Training noch auf dem Platz, mein Taschengeld habe ich gespart für die Fußballtrikots oder für die Sammelkarten, es war Fußball, Fußball, Fußball. Ich habe Tabellen angelegt und geschrieben, es ging alles um Fußball. Es musste mich nicht irgendwas für Fußball begeistern, das kam aus mir heraus. Mein Zentrum war Fußball. Es war mein Leben. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch noch aus seinem alten Leben oder vielleicht ist man heute ja natürlich auch noch geneigt, einige andere Götzen zu haben, an denen man Gefahr läuft, sich die auf den Thron zu setzen. Ich kenne es ja auch als Fußballfan, ich weiß nicht, vom HSV oder von Dortmund oder Bayern, da sind einige, deren Leben ist der Verein. Und alles dreht sich um den HSV oder um Bayern oder. Ist ja noch harmlos. Aber dennoch, alles, was wir letztendlich über Christus setzen, das Götzendienst. Alles, wo wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit und alles verwenden als für Christus, ist Götzendienst. Und unser Herz ist eine Fabrik der Götzen. Und das sage ich in allererster Linie zu mir. Ja, später war es dann nicht mehr der Fußball mein Leben. Da kommen wir auch später nochmal, will ich da noch ein bisschen mehr von erzählen, aber so als kleiner Einstieg. Ich bin irgendwann auf der Straße in die Kriminalität abgerutscht. Drogenkriminalität, habe auch zwar konsumiert, aber eher verkauft. Meine große Sucht war die Macht und das Geld, was man dadurch ja verdienen konnte. Und irgendwann war wirklich dieses Kriminellsein mein Leben. Und meine Gedanken, meine Zeit, meine Entscheidungen, meine Prioritäten kreisten sich darum. Und dann ist es nicht nur ein Götze, sondern auch brutal. Aber so ist es auch mit Christus. Ist Christus mein Leben, dann kreist sich alles um ihn. Und dann ist Nachfolge auch ganz logischerweise sichtbar. Weil wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Zum Beispiel sind denn die Themen nicht mehr, vielleicht auch, aber auch Christus. Die Leute merken das. Hey, der hat eine neue Leidenschaft. Der labert jetzt nicht nur vom Fußball oder von dem, da ist etwas Neues. Und so ist die Nachfolge eine Frucht. Es ist keine Leistung. Es ist eine Frucht. Ein paar Verse zurück in Philipper 1,11. Da lesen wir: Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Zu was? Zur Ehre und zum Lob Gottes. Der Epheserbrief sagt es, sind die guten Werke, zu denen er uns geschaffen hat, damit wir in ihnen wandeln, die er zuvor schon erdacht hat. Das heißt, die guten Dinge, diese Frucht der Nachfolge und die guten Werke und das, was jetzt sichtbar ist in unserem Leben, das ist nicht zu unserer Ehre oder ja, ich bin jetzt ein frommer Christ geworden, die Leute, die sollen das sehen, dass ich mich selber damit rühme. Nein, sondern er bringt es hier wieder auf den Punkt und bringt unseren Fokus wieder zurück. Auf wen? Auf sich selbst, auf Gott, nämlich zur Ehre und zum Lob Gottes. Wir folgen Jesus nicht, um gerettet zu werden. Wir folgen Jesus, weil wir gerettet sind. Seht ihr den Unterschied? Es ist keine Werksgerechtigkeit. Ich muss jetzt fromm sein und dies und jenes tun und dann werde ich gerettet. Das ist Religion, liebe Brüder. Wir reden von Gnade, von dem Evangelium von Jesus Christus, wo wir wissen dürfen, wir sind aus Gnade gerettet und weil wir gerettet sind, folgen wir ihm, weil er unser Leben ist. Denn Gnade bringt neues Leben. Und neues Leben bringt Frucht. Darum sind Gehorsam, Veränderung, Heiligung und gute Werke keine Bedingung des Heils, sondern Wirkung des Heils. Aber woraus entsteht es? Woher kommt plötzlich diese neue Ausrichtung? Die kommt aus einem neuen Herzen. Hesekiel 36, 26 bis 27. Das ist dieser neue Bund, der schon im Alten Testament vorhergesagt ist, verheißen wurde. Es ist nicht ein anderer Gott im Alten Testament und jetzt ein Gott der Gnade, damals war es ein Gott des Zorns, sondern es ist eine rote Linie, es ist Jesus Christus. Es ist immer schon aus Gnade durch den Glauben geschehen, liebe Brüder. Und dieses neue Herz ist dem Propheten Hesekiel, der hat es schon verheißen, als er sagte, und ich will, als Gott ihm zu ihm sagte, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Wisst ihr, Gott schenkt nicht einfach ein besseres altes Herz. Nein, er reißt das alte Herz raus und gibt uns ein neues Herz. Mit neuen Wünschen, mit neuer Liebe, neuer Leidenschaft, einer neuen Ausrichtung, dem Fokus zur Ehre Gottes. Ein Herz, so wie er sich das einmal gedacht hatte, als er die ersten Menschen gemacht hatte. Wir sind nämlich zur Ehre Gottes geschaffen. Und ich denke, da passt es auch gut, euch ein kleines bisschen mit reinzunehmen, das Zeug in meine Lebensgeschichte. Ich will es absolut nicht lang machen, ich will euch nur einen kleinen Überblick geben, weil ich denke, dass das so deutlich wird, einfach wie Gott an unseren Herzen, auch gerade an meinem Herzen gewirkt hat. Denn wie ich schon sagte, ich bin in der Kriminalität reingerutscht. Ich komme eigentlich aus gutem Elternhaus, aus einer Kleinstadt Flensburg an der dänischen Grenze. Bin dann in die Kriminalität so weit runtergerutscht, dass ich im Kokainhandel tätig war und dass ich dann nach Kolumbien gegangen bin, dort international im Kokainhandel unterwegs war. Schreckliche Sachen mitbekommen habe, ein Attentat knapp überlebt habe und wie das alles so endet, wenn du in der Kriminalität unterwegs bist, da gibt es nur zwei Enden, nämlich entweder unter der Erde oder im Knast. Bei mir ging es dann in den größten und gefährlichsten Knast Kolumbiens, La Modelo in Bogota. 2011 wurde ich dort eingefahren als Schwerverbrecher, als internationaler Drogenschmuggler. Habe 8 bis 12 Jahre gelesen bekommen und saß in einem Gefängnis, wo 2011 mehr als 10.000 Häftlinge waren, aber Platz nur für 3.000. Die Umstände waren menschenunwürdig. Du hast Männer nachts schreien gehört und es war kein Heimweh. Und es sind Dinge dort passiert, die wünschst du deinem größten Feind nicht. Aber in dieser Hölle auf Erden ist mir der Himmel begegnet, ohne dass ich ihn gesucht habe. Zu der Zeit war mein Mindset und mein Herz noch so, hey, hier drinnen mache ich so viele gute Kontakte, wenn ich rauskomme, dann drehe ich richtig am Rad. Das war noch mein Mindset in den ersten 2 Wochen. Aber plötzlich ist etwas passiert. Ich stand morgens um 6 Uhr morgens auf dem Hofplatz, wo wir alle gezählt worden sind, so nach dem Motto, ob auch alle die Nacht überlebt haben. Und als wir dort da in der Fünferreihe standen, spürte ich irgendwas an meinem Herzen. Also ich weiß nicht, wie Kardiologen das beurteilen würden, aber ich merkte förmlich so ein Ziehen an meinem Herzen in den evangelischen Gottesdienst. Da war in Aula 1 der evangelische Gottesdienst und in Aula 2 daneben war der römisch-katholische Gottesdienst. Beide waren gerammelt voll und es zog mich in diesen evangelischen Gottesdienst, wo ich in hinterster Reihe stand. Wie gesagt, es war sauvoll. Der Mithäftling predigte dort und ich habe das erste Mal in meinem Leben das Evangelium von Jesus Christus gehört. Ich habe gehört, dass dort jemand für meine Schuld gestorben ist und mich so sehr liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und dass seine Gnade so viel größer ist als all mein Versagen. Und ich bin auf die Knie gefallen und habe diesem Gott mein Leben gegeben. Habe um Vergebung gebetet und durfte Vergebung erfahren. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Erfüllung gespürt in einer Art und Weise, wie ich das in allen Dingen, wo ich das vorher in der Welt probiert habe, mit Geld, mit Frauen, mit Drogen, mit Macht, mit allen möglichen Sachen habe ich versucht, mein Herz zu erfüllen, aber es ist nicht möglich. Du kannst dein Herz, was für die Ewigkeit geschaffen ist, nicht mit vergänglichen Dingen füllen. Das rutscht durch. Nur der von Ewigkeit bis in alle Ewigkeit ist, nämlich Jesus Christus, wenn der dein Herz erfüllt, dann weißt du, was Erfüllung ist. Und ich spreche mit Brüdern, ihr wisst, was es bedeutet, wahre Erfüllung im Herzen zu haben. Und plötzlich fing ich an zu beten, die Bibel zu lesen Und das ist ja genau das, was auch das Wort Umkehr mit sich nimmt, aus dem griechischen Metanoia. Es ist ein Sinneswandel. Plötzlich sind wirklich neue Gedanken entstanden. Es sind wirklich neue Wünsche entstanden. Zum Beispiel ist im Knast der Gedanke zu meiner jetzigen Firma, die ich gegründet habe 2015, war für mich klar, ich will nicht mehr raus und irgendwie kriminell sein. Ich will jetzt das, was ich, wo drin ich gut bin, nämlich im Handeln und wahrscheinlich auch im internationalen Handeln, will ich jetzt legal gebrauchen, Herr. Das sind einfach neue Wünsche, neue Gedanken und auch diese ganzen Dinge, dass man natürlich jetzt anderen Menschen diese gute Botschaft bringen möchte. Dass man sich dafür aufopfert, seine Zeit, sein Geld, seine Gaben, die man hat, dass man die Gott hingibt und sagt, ich möchte dir dienen. Es soll nicht mehr um mich gehen. Es soll um dich gehen. Das ist Nachfolge. Mit all seinen Struggles, die es auch mit sich bringt. Aber es hat alles verändert in meinem Leben. Und ich bin, Gott sei Dank, nicht nach 8 bis 12 Jahren, sondern nach 2,5 Jahren wegen guter Führung entlassen worden auf Bewährung. Und ich bin als ein neuer, regenerierter Mann Gottes aus dem Gefängnis gekommen. Als Schwerverbrecher eingefahren, als ein Mann Gottes rausgekommen. Pure Gnade Gottes. Denn ich sage es nochmal, ich habe ihn nicht gesucht. Aber er hat mich gefunden. Und ich meine, das lesen wir im Philipperbrief ja, besser kannst du es ja in der Geschichte von Lydia nicht lesen. In der Apostelgeschichte, ich lese einfach mal die Verse, wie deutlich das ist, dass es Gott ist, der wirkt an unserem Herzen. Dass wir zu unserer Rettung nichts beitragen, außer den großen Sack unserer Sünden, den wir am Kreuz ablegen dürfen. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, als Paulus dort predigte, und der Herr tat ihr das Herz auf. Und genau das habe ich erlebt in dem Gefängnisgottesdienst. Er tat mir das Herz auf. Und aus diesem neuen Herzen kommen neue Wünsche, die Gott ehren sollen. Und dann schreibt er ja auch im Philipperbrief, ja, Gott wirkt das Wollen und Vollbringen. Es ist Gott, haben wir jetzt gesagt, er wirkt die Rettung, alles in der Rettung. Er wirkt auch die Heiligung, alles in der Heiligung. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, liebe Brüder, wir setzen uns auf die Couch und warten, bis er das vollendet, oder? Er macht doch alles. Ja, fast. Also er macht schon alles, nicht fast, er macht schon alles, aber er möchte nicht, dass wir uns einfach nur zurücklehnen und sagen, ah ja Gott, du machst ja so alles, ist ja pure Gnade. Und ich glaube, dass gerade wir, die wir in der reformierten Theologie unterwegs sind, manchmal in der Gefahr sind, uns auszuruhen auf der Gnade Gottes. Und auch das sage ich in allererster Linie zu mir. Nein, Gott spricht eine andere Sprache, auch durch Paulus. Er schreibt nämlich im Epheserbrief 4, 22 bis 24, dass ihr, liebe Geschwister, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegt oder abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da steht nicht, Gott hat euch angezogen, sondern den neuen Menschen angezogen habt, ihr habt ihn angezogen. Also wir sind aufgerufen, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Nicht aus eigener Kraft, das würden wir nicht können, aber in Gottes Kraft. Nicht um gerettet zu bleiben, sondern weil wir gerettet sind. Ich meine, er hat uns ein neues Leben geschenkt, ein neues Herz, aber jetzt möchte er auch, dass wir in diesem neuen Leben leben. Auch da kann ich wieder unseren Wolfgang zitieren, wo er bei dieser einen Predigt, das weiß ich noch, da sollten wir sogar alle noch zu unserem Nachbar sagen, du bist ein Königskind und jetzt leb auch wie eins. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, wir sind Königskinder. Das haben wir geschenkt bekommen. Das ist Gnade. Das werden wir auch nie wieder verlieren. Wir bleiben Königskinder. Wir bleiben die Kinder unseres Vaters im Himmel. Nichts und niemand kann uns trennen von dieser Liebe, die verankert ist in seinem Sohn Jesus Christus. Aber er sagt uns zu, mein Kind, ja, denn lebt doch auch wie eins. Und klar, das müssen wir auch erstmal lernen. Das ist die Heiligung. Die aber auch Gott vollendet. Und das ist dieser große Trost. Denn er sagt im selben Kapitel, im Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und liebe Brüder, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zwischen dem, wie Gottes Wort mir sagt, wie Nachfolge oder neues Leben zu leben ist und wie auch mein tiefster Herzenswunsch oder unser tiefster Herzenswunsch möchte, dass wir Nachfolge wirklich leben, ist eine Kluft. Ich will nicht übertreiben. Ist eine Kluft zu dem, wie ich oftmals wirklich lebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe noch so viel Versagen in meinem Leben. Auch das haben wir gesungen. Aber seine Gnade ist größer. Ein neues Herz ist da. Aber der alte Mensch bleibt präsent. Und zwar bis zu unserem Ende in diesem Leben. Darum erleben wir zwar echten Hunger nach Nachfolge von Christi, dieser tiefste Wunsch, da wirklich ihm zu folgen und Hunger nach Gott, aber wir erleben auch echte Kämpfe mit Sünde. Und das, meine Lieben, das ist kein Zeichen von Tod. Denn wer kämpft, kann nicht tot sein. Tote kämpfen nicht. Das, meine Lieben, ist ein Zeichen für Leben. Und zwar für neues Leben. Das, meine Lieben, das ist ein echtes christliches Leben. Der gute Kampf, wie Paulus den nennt. Das kennt kein Nicht-Christ. Der ist nur tot. So traurig, wie das ist. Aber wir kämpfen. Der neue Mensch, der in Christus ist, mit dem alten Menschen. Die sind täglich im Kampf. Das ist ein Zeichen für neues Leben, für einen neuen Geist, der in uns geboren wurde. Und der große Trost bleibt einfach. Es ist Gott, der uns verheißen hat, dass er uns vollenden wird. Und ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, aber ich bin manchmal wirklich müde von meinen Sünden. Und manchmal ersehne ich mich einfach nur, Herr, komm doch bald. Komm doch bald. Weil da, in der neuen Welt, in der Herrlichkeit, wo wir bei Jesus sein dürfen, da wird es keine Sünde mehr geben, meine lieben Brüder. Da werden wir unserem großen Bruder komplett ähnlich sein. Ja, wir werden ihm gleichgestaltet sein. Es wird keine Sünde mehr in uns sein. Das ist unsere Hoffnung. Ja, und vielleicht noch ein Punkt dazu. Gerade wir Männer, die wir im Dienst sind, im Gemeindeleben, diakonisch oder auch evangelistisch im Dienst sind, wir laufen Gefahr, für Jesus zu arbeiten, aber Jesus aus dem Zentrum zu verlieren. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. dass der Dienst plötzlich das Zentrum wird und Jesus vielleicht so am Rand. Nein, der Dienst darf nie unser Leben werden. Christus ist unser Leben. Dienst bleibt die Frucht aus diesem neuen Leben. Ich habe zwei Abschlussgedanken. Der erste ist, um das ein bisschen zusammenzufassen, Christus ist nicht gekommen, um unser Leben zu verbessern. Er ist gekommen, um unser Leben zu werden. Und wo Christus unser Leben ist, verändert sich alles. Nicht perfekt, aber echt aus Gnade. Der zweite Gedanke, der das mit der Nachfolge ein bisschen zusammenfassen soll, ist: echte Nachfolge ist das neue Leben in Christus, das aus Gnade geboren wird und in wachsendem Gehorsam zur Ehre Gottes sichtbar wird. Lasst uns diese beiden Gedanken noch mitnehmen. Ich habe euch auch, wie es beim Männerbrunch so ist, ich weiß nicht, wie viel Zeit jetzt auch wirklich noch da ist, ich habe euch trotzdem einfach drei Fragen mal mitgenommen, über die ihr einfach im Austausch mit euren Nachbarn sein könnt. Und zwar, ich weiß nicht, haben wir die auch auf der Wand? Ansonsten lese ich sie gerne vor. Die erste Frage, die ihr miteinander so besprechen könnt, ist: woran erkennst du in deinem Alltag, was dein Zentrum ist? Und das ist wichtig, liebe Brüder, weil ich komme gerade aus dem Modul biblische Seelsorge bei dem Michael Martens. Das war einfach nur bombastisch. Es hat mega an meinem eigenen Herzen gearbeitet. Und das ist es nämlich. Da sind wir nämlich komplett bei Seelsorge, bei brüderlicher Seelsorge. Hey, Bro, was ist jetzt gerade bei dir so manchmal auf dem Thron? Was ist manchmal bei dir so im Zentrum? Wo musst du hart anpacken wie Gideon und die Götzen runterschmeißen? Das ist wichtig. Die zweite Frage: wo erlebst du den Kampf zwischen neuem Leben und alten Mustern? Ich glaube, das können wir gerade unter Brüdern sehr gut besprechen. Und da sehen wir wieder, wie wichtig das ist, Gemeinschaft zu haben und wie wichtig das Gemeindeleben in der lokalen Gemeinde ist. Weil das sind Dinge, da helfen wir und erbauen uns, ermahnen uns gegenseitig. Und die dritte Frage: welchen nächsten Schritt ruft Christus dich auf zu gehen?